SRF 2 Kultur.
Was beschäftigt die literarisch interessierten Romans- und Italienisch-Schweizer? Antworten gibt die Sendung Livre und Libri. Das ist unser Blick in die französisch- und italienischsprachige Schweiz in Reflexe auf SRF 2 Kultur mit Renato Martinoni, Italienischprofessor in St. Gallen, und Elisabeth Jobin, Literaturkritikerin in Biel. Mein Name Felix Schneider. Elisabeth Jobin, Professor Martinoni, herzlich willkommen. Man sagt ja immer wieder, Dichterlesung, das sei nun eine typisch deutsche Angelegenheit. Sowas gäbe es halt in Frankreich und in Italien nicht. Wie ist das heute eigentlich in der französischsprachigen und in der italienischsprachigen Schweiz, Herr Martinoni?
Guten Tag, ich würde Sie gerne zum Teil mindestens widersprechen. Es gibt auch Lesungen in Italien. Im Como zum Beispiel, ganz in der Nähe der Grenze, gibt es eine Casa della Poesia, ein Haus der Poesie. Und im Sommer jedes Jahr findet in Lugano eine poetische Veranstaltung statt, Poestate, Poesia d'estate, so Dichtung im Sommer. Und bei dieser Gelegenheit gibt es die Möglichkeit, viele auch international profilierten Dichter, die vor dem Publikum lesen, in einem offenen Platz. Es ist ganz, ganz schön, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.
Also da gibt es dann aber Dichterlesungen.
Ja, es gibt dichterische Lesungen, ja.
Und in der Romandie?
Ja, in der Romandie haben wir auch solche Veranstaltungen. Zwar weniger als in der Deutschschweiz, aber zum Beispiel die Maison Rousseau de la Littérature in Genf veranstalten Lesungen und Vorträge. Bei uns ist es so, dass die Autoren lesen ihre Texte, aber dann gibt es meistens ein Gespräch, entweder mit einem Moderator oder mit dem Publikum, viel mit dem Publikum. Die Diskussion ist sehr wichtig und vielleicht etwas entspannter als diese Institution in Genf ist Tulalu. Es ist eine kleinere Gruppe, das ist von jungen Kulturschaffenden organisiert. Jedes Monat laden sie einen Autor an, meistens Schweizer Autoren. Und dann hat man ein Abendessen mit dem Autor, dann kommt die Lesung, dann trinken wir auch ein Glas Wein und man diskutiert weiter. Das ist sehr, sehr schöne Abende.
Ja, klingt sehr entspannt. Tulalu
heißt es. Tulalu heißt es, in einem Wort.
Da werden aber auch hauptsächlich Neuerscheinungen verhandelt, in beiden Fällen, oder?
Nicht unbedingt. Also man trifft eher die Autoren und man hört die Autoren, indem sie lesen.
Auch ältere Texte?
Auch ältere Texte.
Ja, auch nicht unbedingt. Also manchmal sind ein bisschen ältere Texte vorgelesen.
Also das unterscheidet es von dem Literaturzirkus in Deutschland und in der deutschen Schweiz. Der ist schon, nicht ausschließlich, aber sehr stark auf Neuerscheinungen ausgerichtet. Und es spielt sich vor allem in Literaturhäusern ab. Sie haben ja auch in Como Casa della Poesia erwähnt. Ist das auch so, dass die Literaturhäuser die Hauptrolle spielen bei der Vermittlung von Literatur?
In Italien würde ich sagen, und in der italienischen Schweiz würde ich eher sagen, nein.
Aha, und in der Romandie?
Also nicht unbedingt. Die MRL spielt eine wichtige Rolle in Genf, aber dann nicht vielleicht nicht im Wallis oder Neuchâtel. Dann sind die Bibliotheken sehr wichtig für Lesungen.
Gemeinsamkeiten, Unterschiede, es überwiegen doch die Unterschiede in der Literaturvermittlung. Das ist interessant. Gut, also mal ein kurzer Blick in literarische Bräuche. Nun zu unserem Hauptteil. Renato Martinoni, ich bitte Sie um einen kurzen Ausblick auf das Werk, das Sie uns vorstellen werden.
Ja, ich würde heute gerne eine ganz interessante Publikation vorstellen. Der Titel lautet auf Italienisch 100 anni di poesia nella Svizzera tedesca, das heißt 100 Jahre Poesie in der deutschen Schweiz. Dieses schöne Buch wurde von Anna Rosa Zweifel-Azzone bei Crocetti Editore in Mailand veröffentlicht und es scheint mir wirklich etwas sehr Interessantes und bemerkenswert, sowohl für Italien wie auch selbstverständlich für die italienische Schweiz.
Wir sind gespannt, wie es unserer Poesie dann in Italien oder auf Italienisch geht. Elisabeth Jobin, Sie präsentieren uns den zweiten Roman eines Walliser Autors heute. Julien Marais heißt er, 1978 ist er geboren in Fuilly, das liegt bei Martigny im Wallis. Er hat Philosophie studiert, in Biel das Literaturinstitut absolviert und arbeitet im Musée d'Art Moderne et Contemporain in Genf. Ameublement ist sein zweiter Roman. Der erste Roman von Mare erschien 2011 unter dem Titel Rengaine, das man vielleicht mit Gassenhauer übersetzen konnte. Jedenfalls die deutsche Übersetzung des ersten Romans ist unter dem Titel Tirade bei Diaphanes in Biel erschienen, einem sehr tapferen Bieler Verlag. Und Sie präsentieren uns also nun den Zweitling von Mare, Ameublement. Worum geht es denn da in Ameublement?
Also im Ameublement geht es um das Porträt eines Walliser Dorfes und das durch die Aufzählung von Kindheitserinnerungen erzeugt wird. Es ist ziemlich experimentell. Das Buch ist unüblich, er enthält keine Erzählung, keine Handlung, keine Figuren, also fast keine Figuren und vor allem kein Ich-Erzähler. Im Zentrum des Buches steht das Gedächtnis selbst. Es sind wirklich so Momentenaufnahmen aus der Kindheit, die sich aneinanderreihen wie die Perlen einer Kette, aber das ist eine sehr lange Kette ohne Anfang, ohne Ende. Der Autor fängt dann mittendrin an und hört plötzlich auf. Und als Leser erleben wir Szenen aus dem Alltag, zum Beispiel Kinderspiele im Estrich oder ein Essen im Garten, Apfelernte im Herbst und so weiter und so fort.
Wiedergabe des Gedächtnisses selbst, wie das Gedächtnis arbeitet, soll da wohl erfasst werden, so eine Art Schnappschüsse der Erinnerung, Details, sprachliche Details, optische Details, so ausgestellt, wie mit so einem Scheinwerfer schnell beleuchtet. Das klingt interessant, aber das müsste man hören. Lesen Sie uns doch ein Stück vor, bitte.
Also ich lese gerne einen Ausschnitt. Mare beschreibt hier in diesem Abschnitt den Umzug der Fanfare im Dorf. Und Sie werden auch sehr viel Helvétismen hören.
Die Dorfmusik tritt auf.
C'était l'heure où de temps en temps les soirs debout, quand il fait bon, quand il fait doux, à entendre la fanfare du coin dehors à déambuler, pour les répétitions en plein air, pour s'exercer à jouer, à marcher, en gardant le rythme, la cadence, en conservant le pas, avec la pagaille au bout de la place de la coopérative fruitière, quand ça tourne sur le chemin goudronné. C'était la fanfare du coin en costume bleu pétrole les jours de procession, les képis brossés, les instruments lustrés, avec Tchoupi devant droit à tenir le drapeau, à lancer une marche, à souffler dans les tubas, derrière le curé l'ostensoir dans les bras, avec les servants de messe à agiter l'encens, à porter le dé, les pieds en canard dans le virage au kiosque à Roselin, jusqu'à la salle de gymnastique, pour la cérémonie avant la verrée, pour les paroles avant de faire santé, de faire teinter les godets. C'était la fanfare du coin qui répétait certains soirs, décontractée en bras de chemise, en schlaps, en savate, en rang par quatre de guingouins, un triangle tombé par terre, avec la grosse caisse qui entame un solo, les cornets désemparés, le trombone à fond sur la coulisse, et puis la musique à pécloter, à déraper, à déglutir, les trémolos tordus coincés dans les chenoux, les fausses notes balayées de la main en haussant les épaules, avec Tchoupi en tête, le drapeau pendouillant.
Ja, danke schön. Elisabeth Jobin, hat jetzt hier einen Auszug aus Mare's Ameublement. La cérémonie avant la verrée, was heißt das?
La cérémonie avant la verrée, das ist die Predigt vor dem Glas Wein trinken. So ernst sein, wo man ein bisschen Freude hat.
Oh ja, ja. Die Freude ist schon mit Wein gekoppelt. Das finde ich sehr schönen Ausdruck, den er da auch hat. Faire santé. Also ja. Santé machen, nicht anstoßen.
Anstoßen, ja.
Fare la salute auf Italienisch.
Gibt es das auch auf Italienisch, den Ausdruck? Ja, und dann natürlich unübertrefflich die Fanfare, also die Dorfmusik en schlaps, en savate. Schlaps ist tatsächlich ein französisches Wort.
Also Schlaps, französisches Wort würde ich nicht sagen. Es ist eher ein Helvetismus, Schlaps, also es sind Flip-Flop. Ganz einfach, sie machen Schlapp, wenn man geht.
Aha. Ja. In Viererreihen de Guingois heißt es da. Was heißt das? Verstehe ich gar nicht.
Das ist so schief. Also die stehen einfach nicht in eine schöne Reihe. Sie sind ein bisschen durcheinander, ist ein chaotisch. Mhm.
Aber musikalisch, also das Ganze, ne? Avec la grosse caisse qui entame un solo. Grosse caisse, das hört man wirklich, wie das da Cinderassa Bumm macht. Ja. Et puis la musique à pécloter, à déraper, à déglutir, was immer das heißt.
Ja, also wirklich eins zu eins übersetzt wäre, die Musik gleitet ab, sie derab, sie schlug die Noten hinunter und pécloter, das ist schwierig, weil das ist wirklich ein ganz schönes Helvetismus. Das sagt man, wenn ein Mechanismus nicht ganz funktioniert und klemmt irgendwo. so Beglückte.
Also aus dem Takt, aus dem Rhythmus gerät. So. Ja, genau. Die falschen Noten, Balayer weggewischt und dann immer noch Chupi vorne dran mit seiner Fahne. Wir sehen diese Dorfmusik und das heißt aber doch, dass diese Erinnerungsfetzen, die Sie erwähnt haben, dass die nicht ganz beliebig sind, sondern geordnet.
Nein, es sind gruppierte Abschnitte. Mache verbindet die einzelnen Erinnerungsfetzen zu thematischen Einheiten. Diese Mosaikteilen, diese ganzen kleinen Stückchen, sind mit Stichpunkten getrennt. Er reiht sich aneinander zu kapitellangen Sätzen, manchmal über mehrere Seiten hinweg. Das hat etwas sehr Spontanes, sehr Unmittelbares. Man hat das Gefühl, dass das Erinnern und das Schreiben gleichzeitig und gleich schnell passieren. Also für mich als Leserin war es eine ganz eigentümliche Zeiterfahrung beim Lesen.
Man ist sozusagen mit dabei, wie der Autor sich erinnert. Ja. Ist originell. Als Schreibweise, als Form gibt es da, ist er eigentlich da ganz allein? Ist es wirklich so eine ganz neue Avantgarde oder gibt es Vorbilder?
Es gibt Vorbilder. Er bezieht sich auf eigenständige Weise auf viele Modelle und Bezugspunkte. Und vielleicht kann ich jetzt einen nennen. Das wäre Georges Perec mit seinem Text Je me souviens, ist 1978 publiziert. Das ist auch eine Erinnerungssammlung. Jedes Fragment beginnt mit dem Satz Je me souviens, ich erinnere mich an, gefolgt von einer ganz kurzen, schlichten, trockenen Feststellung. Also Perec spielt wirklich mit diesem Form. Er suggeriert auch, dass die Erinnerung beliebig ist. Man wählt nicht, was man im Gedächtnis behält und man ist oft überrascht, weil man sich eher an Kleinigkeiten als an wichtige Ereignisse erinnert. Und diese Idee der Zufälligkeit übernimmt Mache in seinem Buch. Er versucht, dem Erinnerungsprozess eine literarische Form zu geben, um den Augenblick des Erinnerns wieder zu erzeugen.
Interessant ist auch, dass er wieder an diesen Perec, an diese ganze Ulipo-Bewegung anknüpft. Die ist in Frankreich und auch in Deutschland immer noch ziemlich präsent. Ist das eigentlich in Italien, in der italienischsprachigen Schweiz auch so, Herr Martinoni, dass dieser Perec noch präsent ist?
Ich weiß es nicht eigentlich.
Nicht so, in dem Fall nicht so, weil Sie kennen das
so,
ja.
Nein.
Aha, interessant.
Aber was sehr schön bei Julien Marais ist, und das kommt sicher auch aus dem Ulipo, ist, dass man bewegt sich als Leser sehr leicht durch das Buch. Man kann irgendwo anfangen, man muss nicht unbedingt bei der ersten Seite anfangen. Man darf sich einfach reinlesen, wie man es will. Das fand ich toll.
Das ist sehr entspannend. So viel zu Julien Marais, Ameublement. Präsentiert von Elisabeth Jobin. Sie hören SRF 2 Kultur mit der Sendung Reflexe und wir vermitteln Ihnen regelmäßig übrigens literarische Neuigkeiten aus der französisch- und italienischsprachigen Schweiz. Wir, das sind eben Elisabeth Jobin und Renato Martinoni und er hat nun auch das Wort. Er hat uns angekündigt, er will etwas sagen über eine zweisprachige Anthologie, also Deutsch und zwar auch Dialekt und Italienisch, mit Gedichten aus der deutschsprachigen Schweiz, Cento anni di poesia nella Svizzera tedesca, herausgegeben von Anna Rosa Zweifel Azzone, erschienen bei Grocetti in Milano. Herr Martinoni, was ist die Bedeutung dieser Anthologie? Sie haben das herausgegriffen, weil es bedeutend ist.
Diese Anthologie scheint mir ein wichtiger Vermittlungsinstrument. In Italien gibt es zurzeit oder gab es zurzeit noch keine Anthologie, die der Schweizer Poesie in deutscher Sprache gewidmet wurde. Aha. Es gab zum Beispiel Anthologien der deutschen Lyrik, der österreichischen Lyrik, aber zum ersten Mal haben wir jetzt ein so schönes und ein so interessantes Buch. Man könnte vielleicht noch hinzufügen, es gibt schon Schweizer Autoren, Schweizer Lyriker, die in Italien auf Italienisch publiziert wurden. Neben den bekanntesten wie Hesse, wie Robert Walzer, wie Paul Klee sogar, kann man zum Beispiel Klaus Merz oder Mariella Mehr erwähnen. Aber dieses Mal haben wir eine ganz ausführliche Präsentation von etwa 40 Autorinnen und Autoren. Es sind 42 Dichter, die hier dabei sind. Der älteste ist Hermann Hesse. Der jüngste, Raphael Urweider, der 40 Jahre alt ist.
Wie ist diese Anthologie gewichtet? Welche Auswahl legt sie eigentlich vor, Anna Rosa Zweifel? Was ist stark vertreten, was ist weniger stark vertreten?
Es gibt berühmte Autorinnen und Autoren, also das heißt Autoren, die in Italien schon bekannt sind. Ja, ja. Es gibt daneben auch Dichter, die der Übersetzerin und Herausgeberin sehr nah und sehr beliebt sind, wie zum Beispiel Kurt Marti oder Erika Burkhardt. Es gibt aber eine Reihe von Autoren, die ich persönlich nicht kannte. Ich würde sagen, es gibt Anreize-Elemente, die insgesamt gesehen das italienische und das italienischsprachige Publikum der italienischen Schweiz sicherlich anreizen kann. Man kann nicht selbstverständlich sagen, es gibt eine homogene Poesie, alle die Autoren sind unterschiedlich, aber ich würde sagen, es gibt hier gewisse Hauptthemen, die sicherlich dem italienischsprachigen Publikum gefallen werden.
Interessant, welche Themen sind das?
Zum Beispiel die Spannung zwischen den beiden Sprachen, die sehr oft Deutsch-Schweizer Autorinnen und Autoren betreffen. Die Mehrheit spricht Schweizerdeutsch. Und dann schreiben sie mit der Schriftsprache sozusagen. Ein italienischer Kritiker hat von einer produktiven Spannung gesprochen. Das heißt, dieses Spiel zwischen einer und der anderen Sprache ist in Italien im Rahmen der Literaturgeschichte, auch der Poesie, sehr, sehr beliebt. Das betrifft in Italien und in der italienischen Schweiz nicht unbedingt die italienischsprachige Poesie, sondern die Mundartdichtung. Daneben gibt es noch weitere Themen, die sicherlich interessieren werden. Zum Beispiel das Unbehagen vieler Schweizer Autoren, zum Beispiel die Proteste, die manchmal die Poesie mit sich mitbringt. Es gibt die Mundart als Substrat sozusagen für experimentellen Versuche. Es gibt schlussendlich noch vielleicht das Thema der Migration und des Multikulturalismus, die wir in dieser Anthologie zum Beispiel bei Autorinnen wie Dragica Rajcic oder Aglaia Veterani treffen.
Interessant. Man vergisst ja oft, dass es in Italien auch eine sehr präsente Mundartdichtung gibt. Das ist uns nicht so klar.
Ja, es ist vielleicht etwas, das wenige Leute wissen. Ich erwähne zum Beispiel sehr oft einen Film Casanova von Fellini. Dort hört man Mundart, also venezianische Mundartdichtung von einem großen italienischen Dichter Andrea Zanzotto. In Italien ist die Mundart-Tradition eine großartige Tradition. Das heißt, die italienischen Anthologien der Poesie unterscheiden nicht zwischen Mundart und italienischer Sprache. Da manche Mundart-Dichter sind zum Teil noch besser, noch moderner, noch interessanter als die Dichter, die die Landessprache benutzen.
Aber die Übersetzung zum Beispiel eines Mundartgedichtes von Kurt Marti jetzt in dieser Anthologie, die ist dann ins Hochitalienische und nicht in irgendeinen Dialekt.
Das ist ja auf Italienisch, aber ich habe ein paar Fälle, interessante Fälle gefunden, wo zum Beispiel eine Autorin die slowenische oder die kroatische Sprache zum Teil benutzt, dann wird diese Fremdsprache in der Mundart, in der venezianischen oder in der lombardischen Mundart übersetzt.
Das ist wirklich interessant.
Ja, das ist sehr, sehr interessant.
Das muss
das
diese
mit dem Expressivismus zu tun.
Und das muss wohl diese Herausgeberin selbst gemacht haben, Anna Rosa Zweifel Azzone. Wer ist denn das eigentlich? Also ich weiß nur, dass sie Professorin in Padua ist.
Ja, Anna Rosa Zweifel Azzone ist eine Germanistin, die, wie Sie schon gesagt haben, Professorin in Padua ist. Sie hat Autoren wie Goethe, wie Thomas Mann, zum Beispiel den Roman Tonio Kröger, wie Josef Roth für wichtige Verlage wie Adelphi oder Rizzoli ins Italienische übersetzt. Aber sie hat hat auch sehr oft sich mit Schweizer Autorinnen und Autoren beschäftigt. Zum Beispiel, sie hat verschiedene Texte von «Die Leichenreden» von Kurt Marti ins Italienische übersetzt. Sie hat auch ein Buch mit Gedichten von Erika Burkhardt ins Italienische übersetzt. Das heißt, sie hat eine Vermittlungsrolle immer gehabt, die für die Vermittlung der deutschen Lyrik und der Lyrik der deutschen Schweiz in Italien sehr wichtig ist.
Und wer ist dieser Verleger, Crocetti? Das ist ja auch eine Reihe, ein Saggi.
Crocetti ist eher wenig bekannt, aber für die Dichtung ist er ein ganz wichtiger Verlag. Crocetti ist ein Mailänder Verlag. Seit 1988 publiziert er eine literarische Zeitschrift Poesia, die monatlich in 20.000 Kopien erscheint. Das ist
nur für Poesie.
Nur für Poesie.
20.000 im Monat. Viel, ne?
Ja, es ist viel. Und die Poesia von Crocetti beschäftigt sich selbstverständlich nicht nur mit italienischen Poesie, sondern auch mit internationalen Poesie. In dieser Reihe Saggi sind nicht nur Essay erschienen, sondern auch weitere Anthologien der griechischen, der schwedischen, der russischen, der dichterischen Tradition von Quebec erschienen. Das heißt, eine ganz interessante und wichtige Vermittlungsrolle.
Also ich fand auch diese Anthologie hier interessant, weil es mir einen guten Überblick über die Deutschschweizer Poesie gegeben hat. Herr Martinoni, ich finde, Poesie muss man hören. Lesen Sie uns doch eines von diesen Gedichten auf Italienisch und auf Deutsch vor.
Ich
jetzt
lese.
Ist er ganz erschrocken, dass er es auch auf Deutsch vorlesen
auf Deutsch,
soll. Okay. Aber ich finde, wir Deutschen, wir können das sowieso selber. Aber Sie, da ist es, da hat's was Musikalisches, wenn Sie das selber machen.
Ich habe noch nicht versucht, dieses Gedicht auf Deutsch vorzulesen, aber ich werde es versuchen. Also, ich lese Il Balcone von Aglaia Veterani vor. Aglaia Veterani ist ganz jung, mit 38 Jahren gestorben. La ragazza è diventata vecchia, nel ventre le sta crescendo una bara. I suoi seni sono appoggiati sul tavolo. I suoi amanti sono morti da tanto tempo, che si chiamano tutti Robert. Prima di dormire la ragazza va sul balcone. Là fuori aspetta l'ombra. Là fuori aspetta la luna. La luna germoglia. I germogli sono un canto. Le gocce delle foglie lunari cadono sui piedi della ragazza. La luna danza, dice la ragazza. Und jetzt auf Deutsch. Das Mädchen ist alt geworden, ihm wächst ein Sarg im Bauch, die Brüste liegen auf dem Tisch, die Liebhaber sind schon so lange tot, dass alle Robert heißen. Vor dem Schlafen geht das Mädchen auf den Balkon, dort wartet der Schatten, dort wartet der Mond sprießt. Das Sprießen ist ein Lied. Die Tropfen der Mondblätter fallen auf die Füße des Mädchens. Der Mond tanzt, sagt das Mädchen. Es scheint fast eine, ich sag mal, eine Szene, eine onirische Szene von Fellini.
Und wenn Sie es lesen, achtet man viel mehr auf die Vokale. Also es ist fast musikalischer, als wenn es ein deutschsprachiger Muttersprachler vorliest.
Vielen. Sie haben sehr gut gelesen.
Vielen Dank. Also das mit dem italienischen Akzent.
Ja, aber das lenkt die Aufmerksamkeit auf spezifische Teile des Gedichtes. Interessant.
Diese Mondszene braucht auch viele, viele Vokale, nicht wahr?
Eben. Das war Renato Martinoni über die Sammlung «Cento anni di poesia nella Svizzera tedesca». Zuvor hat Ihnen Elisabeth Jobin den neuen Roman «Ameublement» des Walliser Autors Julien Marais vorgestellt. Und damit kommen wir zum aktuellen Teil unserer Informationen aus Romandie und italienischer Schweiz. Was finden Sie erwähnenswert, Elisabeth Jobin?
Also ich bleibe im Wallis mit Alain Bagnou. Er publiziert dieses Monat gleichzeitig 3 Bücher bei 3 verschiedenen Schweizer Verlagen. Alain Bagnou ist, wie gesagt, ein Walliser Schriftsteller. Er ist außerdem Französischlehrer und schreibt einen Blog über Schweizer Literatur, der sehr besucht ist. Im März, dann, also dieses Monat, publiziert er 3 Bücher. Es sind auch 3 verschiedene Gattungen. Das erste Buch heißt Passé, zu gehen, vorbeigehen, ist ein Sammelband mit kurzen Prosatexten, ist bei Le Miel de l'Ours erschienen, eine ganz kleine, schöne Verlag für Poesie. Das zweite Buch heißt «Comme un bois flotté dans une beventeuse», das ist frei übersetzt wie ein Treibholz in einer windigen Burt, sind fiktionale Biografien über das Leben von Georges Brassens, Marcel Proust und so weiter. Es ist mit Kurzgeschichten vergleichbar. Und das dritte ist ein Roman, Le Lynx, Der Lux, ist bei dieser Edition de l'Air in Vevey erschienen. Diese gleichzeitige Dreierscheinung, finde ich, sind die Gelegenheit, die Vielfältigkeit der literarischen Arbeit von Alain Banyu zu wiederentdecken oder zu entdecken. Mit dieser Publikation will der Autor auch die Arbeit der Schweizer Verleger hervorheben. In der Romandie haben wir erstaunlich viele Verlage, ganz kleine Verlage, die eng mit den Autoren arbeiten, und diese Zusammenarbeit wird von den Autoren sehr geschätzt und auch von Alain Banyu.
Vielleicht trägt das ja dazu bei, dass der eine oder andere deutschsprachige Schweizer Verlag diese Bücher entdeckt und mal eins übersetzt. Mhm. Renato Martinoni, Ihr aktuelles Item.
Ja, dieses Mal möchte ich kurz vielleicht über Enrico Filippini reden, der genau vor 25 Jahren gestorben ist. Enrico Filippini ist in der Maggiatal im Cevio, in der Provinz, geboren. Aber dann hat er in Italien eine riesige, eine ganz interessante und wichtige Rolle gehabt als Mitarbeiter von Verlage und insbesondere als Übersetzer von Philosophen und Schriftsteller wie zum Beispiel Husserl oder Walter Benjamin, wie auch von Frisch, Dürrenmatt und Günter Grass. Außerdem wurde er auch bekannt als kultureller Journalist bei Repubblica, eine der wichtigsten italienischen Zeitungen. Als Autor gehörte Enrico Filippini zur Gruppe 63, zusammen mit Umberto Eco, mit weiteren Vertretern der italienischen Neo-Avanguardia, die Neo-Avanguarda sozusagen. Enrico Filippini wurde vorige Woche in Rom von Umberto Eco und weiteren Freunden und Schriftstellern gefeiert, 25 Jahre nach dem Tod. Und er wird im Herbst auch hier in der Schweiz, ich vermute in Zürich, nochmals von den Freunden und von den Kollegen gefeiert.
So viel zum aktuellen Teil. Renato Martinoni, Elisabeth Joubert, herzlichen Dank für diese Auskünfte. Das war Livre und Libri, unser Blick über Rösti und Polentagraben in Reflexe. Mein Name Felix Schneider. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.